do ver se alguém cada vez logicamente aber das ist dann eben das, ja, wir müssen was folgern. Wenn sie was mit was folgern kann, ist das ganz offensichtlich. Wie das also, was mit dieser Aussage drin steht, nicht so interpretiert werden kann, wie wir das tun, wenn wir da diesen Pfeil haben. Das heißt, wir müssen diese Aussage, wenn wir das so interpretieren wollen, dass das rauskommt, was herauskommt, damit das diese Aussage offensichtlich entweder unsinnig ist oder falsch, aber sicher nicht wahr, dann müssen wir diesen Pfeil anders interpretieren. Und wenn wir das tun und statt den Pfeil da den Angehaken reinschreiben, dann schaut die Sache offensichtlich anders aus. Ja? Wenn wir sagen, notwendigerweise folgt aus der Tatsache, dass der Modus grün im Käse ist, dass Wien unter Donau liegt, dann scheint es, je nachdem wie wir dann dieses notwendigerweise interpretieren werden, doch plausibler, dass es zumindest keine trivial wahre Aussage ist. Und man könnte sich ja, und damit sind wir schon sehr weit drin in der Interpretation, man könnte sich das ja so rechnen und sagt, okay, was bedeutet notwendigerweise? Notwendigerweise bedeutet unter allen Umständen wahr. Ja? Im Prinzip ist das fast schon die Definition, die wir dann verwenden werden, unter allen Umständen wahr. Und daher würde das bedeuten, wenn der Modus das Grün im Käse ist, liegt Winnig bei der Donau impliziert, dass unter allen Umständen, wo der Modus Grün im Käse ist, auch Wien an der Donau liegt. Ja? Und dass das keine wahre Aussage ist, ist ein irgendwie naheliegend. Man könnte sich vorstellen, es gibt eine Situation beispielsweise, in der tatsächlich der Modus Grün im Käse ist, aber Wien nicht an der Donau. Ja? Also, damit sind wir schon bei diesem ominösen möglichen Weg. Es könnte irgendeine denkbare, mögliche Situation geben, in der der Modus Grün im Käse ist, aber Wien liegt an der Donau. Wien, das gibt es gar nicht in dieser möglichen Welt. Ja? Und wenn wir das irgendwie feststellen oder nachweisen können, oder wie immer, dann würde einfach daraus folgen, dass die Aussage Psi impliziert Psi falsch. Und das wäre sozusagen eine Interpretation, die zumindest schon einmal einen Schritt naheliegender und plausibler wäre, als die, die wir über die reinen einfach simple logische Implikationen. Das Beispiel ist sehr wichtig. Es ist zwar komisch und trivial, aber es illustriert irgendwie die Zusammenhänge. Das Zweite, was wir uns jetzt überlegen können, ist, wir haben es schon angedeutet, ich habe es schon angedeutet, indem ich gesagt habe, dieses Phi angehaken Phi bedeutet, dass Phi notwendigerweise Psi impliziert. Und daraus ergibt sich offensichtlich, dass dieses angehaken Symbol in irgendeiner Weise zusammenhängen muss mit dem Quadrat-Symbol. Und dieser Zusammenhang existiert tatsächlich. Man fasst es immer so auf, also wann immer man dieses angehakte Symbol verwendet, dann fasst man das einfach als Synonym auf für die Aussage Box wie und man fasst das den angehakten einfach als Synonym auf für die Aussage, dass notwendigerweise eine logische Implikation zwischen zwei Formeln schafft. Das ist der eine elementare und liegt doch nicht, ist nicht ganz sozusagen fernliegend, diese Situation. Aber sozusagen, zunächst einmal ist es zumindest eine Festsetzung. Man sagt einfach, das ist der Zusammenhang, den ich herstelle zwischen diesen beiden Symbolen. Bei dem Zusammenhang bleibt so viel. Ja, wenn man das anders interpretieren will, wenn man eine Implikation will, die nicht so interpretiert ist, dann muss man einfach ein anderes Symbol nehmen. Wie wir das dann auch machen. Also wenn wir zum Beispiel eine Implikation definieren, die mit so einem Symbol bezeichnet ist, und da ist es dann anders. Da funktioniert das anders. Das ist eine konditionale Logik. Also ich will damit nicht sagen, damit ein Missverständnis aufkommt, dass man Implikation immer so definieren soll. Ja, sondern ich meine nur, dass wenn wir in diesem klassischen Sinn strikte Implikation haben, dann schaut das so aus, der Zusammenhang. Das andere wäre dann der Zusammenhang zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, das ist auch ganz wichtig, nämlich notwendigerweise Phi ist per Definition gleich nicht möglicherweise nicht. Ja? Also das ist diese Dualitätseigenschaft, die wir ja schon kennen, und zwar von den Quantoren. Der Allquanta und der Existenzquanta stehen in genau derselben Beziehung zueinander wie der Notwendigkeit und der Möglichkeit. Und natürlich gibt es gerade auch das möglicherweise Phi ist per Definition gleich nicht notwendigerweise. Diese beiden Zusammenhänge, die sind sowieso extrem plausibel, würde ich sagen, extrem naheliegend. Versuchen Sie das sagen, Sie kurz zu überlegen, warum. Wenn man sagt, Notwendigkeit bedeutet einfach, dass das nicht notwendiger, dass es nicht möglich ist, dass das nicht der Fall ist, dann ist es notwendiger der Fall. Und wenn es nicht möglich ist, dass etwas notwendigerweise nicht der Fall ist, dann ist es notwendiger. Der Zusammenhang ist, glaube ich, ziemlich einsichtig und plausibel. Deswegen hat man sich zunächst einmal geeinigt in die Literatur, dass man sagt, wenn man diese drei Symbole verwendet, das angehaken, Quadrat und Raute Symbol, dann sollen die immer in diesem Zusammenhang zueinander stehen. Also diese Festsetzung, die betrifft man, und wenn man über andere Interpretationen wollte, wo zum Beispiel Notwendigkeit und Möglichkeit nicht in dieser Beziehung voneinander stehen, was ja nicht auszuschließen ist, falls es kein Beispiel in der Literatur, ob es sehr viel Literatur dazu gibt, aber wenn das jemand wollte, dann müsste halt einfach ein anderes Symbol verwenden und damit von hier umgehen. Er sollte zum Beispiel auch ein anderes Symbol verwenden. Okay, also das wäre jetzt einmal im Prinzip nur ganz elementare Festsetzungen. Und man sagt, also der erste Schritt wäre, weil man sagt, man würde gerne, sozusagen eine Willensbetonung, man würde gerne eine Logik haben, die es mir ermöglicht, solche Dinge wie Notwendigkeit, Möglichkeit, die Implikation auszudrücken. Der zweite Schritt ist, dass man sich einmal anschaut, wenn ich eine solche Logik habe, dann müssen diese primitiven Symbole, die ich da einführe, offensichtlich in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Das legt man auch einmal fest. Bis dahin ist es noch ziemlich simpel, das Ganze, und ziemlich naheliegend. Dann allerdings fangen die Schwierigkeiten an. Und zwar ist jetzt natürlich die Frage, ja, vielleicht eine Kleinigkeit noch dazu. Weil es natürlich so ist, dass jetzt alle Symbole, alle drei, aufgrund eines dieser drei Symbole, die wir das ausdrücken kann, sprechen wir von einer modalen Logik im Regelfall immer, also wenn jetzt zum Beispiel modale Aussagenlogik ist, dann ist es die Aussagenlogik, wo wir den notwendigsten Operator dazu tun. Ja? Weil wir einfach alle anderen modalen Operatoren aufgrund dieses einen Operators definieren können. Also das heißt, wir machen das immer so, das ist eine willkürliche Entscheidung, wir definieren primitiv nur den Notwendigkeitsoperator und die anderen Operatoren, die immer sozusagen aufwaschen. Das ist dasselbe, wie man es bei den Jungfloren gehabt hat. Man sagt, ich definiere nur Konjunktion und Negation und die anderen definieren auch nicht. Okay, jetzt wäre natürlich die Frage, die sich als erstes stellt und auch die Frage, die der CIUs als erstes gestellt hat seinerzeit. Wenn man jetzt so eine Sprache hat, die um diese zusätzlichen Operatoren erweitert ist, dann ist die Frage, wie findet man einen vernünftigen Kalkül für solche Sprachen? Also wir haben jetzt, damit wir es ganz formal korrekt machen, wir haben jetzt die Aussagenlogik, wie wir sie definiert haben am Anfang der ersten Einheit, und zusätzlich zu dieser Aussagenlogik haben wir eben die Regel, dass wenn immer eine Formel Phi gegeben ist, ist auch notwendigerweise oder Fox, Phi, wiederum eine Form. Ja? zu beachten ist natürlich wieder rekursive Regel. Also wenn es dieses Box 4 Formel ist, dann ist natürlich auch Box Box 4 Formel und Box 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 4 und so weiter. Das ist alle rekursiv daraus entstehenden Kombinationen. So, wir gehen in diese Logik. Das ist natürlich die Frage, wie gestaltet man einen Kalkül für diese, um den Modaloperator erweiterte Logik? Klarerweise wird man zunächst einmal fordern wollen, dass dieser Kalkül die normalen Regeln des Hilfskalküls hat, die wir auch seine Logik definiert haben. Ja, darauf einigen wir uns zunächst einmal durchgängig. Und jetzt ist folgender Vorschlag gemacht worden im Laufe der Zeit. Es hat ziemlich lang gedauert, wie wir zu dem Vorschlag gekommen sind. Man hat gesagt, man definiert es dabei einen Grundkalkül und nennt diesen Grundkalkül eine Logik, die diesen Grundkalkül einpasst, eine normale Modallogik. Was ich jetzt da nicht im Detail ausführen möchte, wir werden später noch der Gelegenheit auch zurückkommen, ist, dass dieser Begriff der normalen Modallogik insbesondere bei dem C.R. Lewis am Anfang noch nicht vorhanden gewesen ist. Der C.R. Lewis hat nämlich eine Reihe von Logiken definiert, das sind diese Logiken S1, S2, S3, S4, S5, von denen nur ein Teil, nämlich S4 und S5, in dieses Bild der normalen Modallogik hineinpasst. Ja, also wenn Sie die Gelegenheit bietet, ich weiß nicht, wie sie sich zeitlich ausgeht, wir werden uns noch ansprechen und werden uns auch überlegen, wie ist es bei einer Logik, die eben keine in diesem gleich zu spezifizierenden Sinn normale Modallogik ist. Aber später hat sich das dann eben als plausibel erwiesen, warum, wir haben das diskutiert, dass man da von vornherein dann einmal bestimmte Festsetzungen macht. Und diese normale Modallogik steht zunächst einmal, also wie gesagt, die Axiome und Ableitungsregeln, die wir aus der klassischen Logik, aus der Aussagenlogik schon kennen, also die Exponents und die ganzen Aussagenlogik, die setzen wir als erstes mal fest, das brauchen wir nicht erwähnen. Und dann haben wir zusätzlich eine Ableitungsregel, die lautet, wenn eine Formel Phi ein Theorem ist, dann ist auch Box 4 ein Theorem. Ja? Und außerdem haben wir ein zusätzliches Axiom, nämlich das Axiom K. Das lautet notwendigerweise impliziert Psi, impliziert notwendigerweise Psi, impliziert notwendigerweise Psi. So, gut. So wäre es so schlecht, könnte man sagen. Weil natürlich, wenn man das tun hat, vielleicht so mit Sicherheit im ersten Blick nicht klar ist, warum etwa ausgerechnet eine Logik diese zusätzliche Ableitungsregel und diese Aktion hat, eine normale Modallogik. Was ist das so normale an dieser Logik? Deswegen muss man da ein bisschen was dazu sagen. Zunächst einmal zu dieser Ableitungsregel. Was bedeutet diese Ableitungsregel? Diese Ableitungsregel bedeutet, dass jede Tautologie dieser Logik, jede Formel, die in dieser Logik als Tautologie definiert ist, notwendigerweise wahr ist. Ja? Das heißt, dieses R4 bedeutet nichts anderes, als dass die Menge der Tautologien eine Teilmenge der Menge der logischen, der notwendig wahren Formel ist. Also, R4 könnte man auch so die Auffassung der Tautologie impliziert Notwendigkeit, aber nicht umgekehrt. Ja? Also zeige ich nur in die eine Richtung, nicht zwingenderweise in die andere, weil es kann natürlich auch Formen geben, die sind notwendigerweise wahr, obwohl es eben keine Tautologie ist. Und das sind natürlich die Formeln, die, oder die Aussagen, die im Regelfall die interessanten sind. Also, die Überlegung natürlich die, dass es eben Notwendigkeiten geben könnte, die über die reine Tautologie hinausgehen. Denken Sie, das klassische Beispiel, das klassische Begriff, das wir für Notwendigkeiten bezeichnen würde, wäre das, dieser klassische Begriff des synthetischen Urteils a priori. Das analytische Urteil ist im Wesentlichen eine Tautologie, der hat triviale Notwendigkeit. das synthetische Urteil abgeben. Oder hingegen ist keine Tautologie und ist aber trotzdem notwendiger. Also das wäre sozusagen diese Kantsche Unterscheidung, die da drin steht. Die Tautologien sind, anders ausgedrückt, in dieser Konzeption eine Teilmenge der notwendigen Wahrheit. Wie gesagt, auch das wieder ist keine metaphysische Behauptung, sondern es ist einfach nur ein Formalismus, wo man dann schauen muss, was man damit macht. Also das wäre die Interpretation dieser Regel R4. Was man auch dazu sagen muss, und das relativ wichtig ist, man darf diese Regel R4 nicht so interpretieren, dass Folgendes gibt. Das Phi notwendigerweise Phi impliziert. Das ist was ganz anderes. Das würde nicht bedeuten, Tautologie impliziert Notwendigkeit, sondern das würde bedeuten, kontingente Wahrheit impliziert Notwendigkeit. Also Phi, die Implikation, so aufgeschrieben, bedeutet nur, dass wenn eine Aussage Phi irgendwo wahr ist, dann muss auch dieses Nicht-Phi wahr sein. Dieses notwendige Phi. Das ist natürlich was komplett anderes. Also das Blau würde nicht bedeuten, dass Tautologie impliziert Notwendigkeit, sondern kontingente Wahrheit impliziert Notwendigkeit. Total anders. So, zu den zweiten, zu dem Axiom. Ja, was ist dazu zu sagen? Das ist schwieriger, plausibel zu erklären. Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist eigentlich, dass ähnlich wie dieser erste Zusammenhang, dieses Axiom den Begriff der logischen Folgerung, den wir durch den Pfeil symbolisiert haben, umlegt auf unseren Begriff der Notwendigkeit. Das heißt, es zeigt einfach, wie Notwendigkeit mit logischer Folgerung umgeht. Und definiert da sozusagen einen gewissen Mindeststandard, eine gewisse Minimalfestsetzung. Anders ausgedrückt, beide Regeln, also sowohl die Regel als auch die Funktion, definieren den Umgang mit logischer Folgerung im Zusammenhang mit Notwendigkeitsaussagen. Und das bedeutet in die andere Richtung gedacht, dass wenn wir eine Logik haben, die keine normale Modallogik ist, das wir werden bei Gelegenheit darauf zurückkommen, dass das dann in aller Regel nichts anderes bedeutet, als dass in dieser Logik überhaupt der klassische logische Folgerungsbegriff nicht gilt. Ja, das heißt, es wird in dieser Logik ein Begriff von logischer Folgerung definiert, der nicht diesem klassischen logischen Folgerungsbegriff Modus Ponens, Wahrheitstafelfolgerung entspricht, der eine schwächere Form der logischen Folgerung bildet. Aber das, wie gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz spezielles Gebiet der Modallogik, das es da was ergibt. In vielen Lehrbüchern, in den meisten Lehrbüchern, werden ausschließlich solche normalen Modallogiken diskutiert. Also wenn Sie, nur als Hinweis, sollten Sie interessiert sein an den nicht normalen Modallogiken, Sie können dieses Lehrbuch von Hughes und Creswell reinschauen. Und zwar ist es auf der Homepage. Da haben Sie Informationen zu nicht normalen Modallogiken, die ich da auch im Wesentlichen aus dem Buch nehme.
Eine Frage, wieso kann man die untere Formel nicht umdrehen auch? Wieso ist das nur in einer Richtung? Das müsste in die andere Richtung auch gehen.
Gute Frage. Warum kann man das nicht umdrehen?
Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum das nicht auch in die andere Richtung geht, nicht gehen könnte, sollte.
Weil wir werden dann uns einige solche Axiome anschauen. Es gibt eben Beispiele, aus irgendeinem Grund das nicht umdrehen will. Also das ist.
Aber man könnte, oder?
Sie können das umdrehen, aber dann, wenn Sie da jetzt einen Doppelpfeil machen, dann haben Sie eine stärkere Festsetzung, das ist dann ein spezieller Fall in einer normalen Frage. Das heißt, Sie haben dann zusätzlich zu diesen Minimalbedingungen, das sind nur die Minimalbedingungen, haben Sie quasi eine zusätzliche Sanktion festgesetzt, nämlich die Sanktion des notwendigen Phi impliziert notwendigen Phi, impliziert das notwendigen Phi impliziert. Was ist genau für ein normalen Modallogik ist, weiß ich auch nicht überfragt. Ja. Aber es ist einfach, es ist eine Möglichkeit, anhand eines zusätzlichen Aktionens, das zu spezifizieren. Also in dem Sinn, wie Sie aber da vielleicht schon gesehen, diese Skizze da auf Seite 86, die da eine ganze Reihe solcher Varianten diskutiert. Ja, also da haben wir dieses K unten, das wäre die normale Modallogik. Und wenn wir zu diesem K dann, wir kommen da die Gleichungsdruck zu, zusätzliche Axiome annehmen, dann entstehen eben andere Modallogiken, wobei man aber in jedem einzelnen Fall immer Beispiele hat, die dafür sprechen, dass man jetzt diese Logik nimmt oder dagegen spricht. Und das ist eben dann eigentlich das zentrale Problem dieser ganzen Modallogik, dass es hier keine eindeutige Interpretation gibt. Wo man sagt, also in der Aussagenlogik oder bei den Gattungen gibt es ja gewisse Hände sehr wohl. Man sagt, okay, es ist ganz klar, es ergibt nur einen Sinn, wenn ich das eben so definiere mit diesen Wahlstafeln und mit diesen ganzen Grundannahmen, die ich da treffe. Und es ist irgendwie nicht plausibel jetzt zu sagen, ich mache jetzt eine ganz andere Aussage. Eine solche kanonische Interpretation gibt es im Fall der Modallogik definitiv nicht. Ja? Das hat sie eigentlich ganz gründlich herausgestellt. Das ist ja genau das, was wir jetzt sehen wollen. Eben bei diesem C.I. Lewis. Der C.I. Lewis hat sie, ich meine, das ist ja schon eine komplizierte Formel. Ne? Also da ist überhaupt die Frage, warum das jetzt und warum das andere. Also, das ist, wie gesagt, es ist nicht ganz leicht, das zu motivieren. Aber es gibt eine Reihe von anderen Axiomen, die ich auf Seite 82 aufgezeichnet habe, wo man viel leichter sagen könnte, das ist jetzt plausibel oder nicht plausibel. Zum Beispiel das Axiom D, nicht, also notwendigerweise Phi impliziert möglicherweise Phi. Oder ich schreibe es einmal ein paar auf. Das Axiom P, notwendigerweise Phi impliziert Phi. Das Axiom 4, notwendigerweise Phi impliziert notwendigerweise Phi. Ja, und so weiter. Und da kann man in jedem Fall immer auch natürlich die Frage stellen, ist das jetzt plausibel oder ist es plausibel, das in eine andere Richtung zu machen? Ja? Möglich ist alles. Also, gehen wir mal das erste, das Axiom D. Man nennt es auch das deontische Axiom. Das bedeutet, dass, wie könnte man das interpretieren? Notwendigerweise Phi impliziert möglicherweise Phi. Ja. Wenn das unter allen Umständen der Fall ist, dann folgt daraus auch, dass es unter ganz bestimmten Umständen der Fall sein muss. Ja? Also das ist auch irgendwie so eine Aktion, wo man in vielen Fällen sagen wird, ja okay, das Aktion nehme ich an. Das ist für mich okay. Aber es wird auch Beispiele geben, wo es nicht an ist. Ja? Das andere Aktion, T, notwendigerweise Phi, impliziert Phi. Gibt es vielleicht schon mehr Gegenbeispiele? Also das würde bedeuten, wenn etwas unter allen Umständen der Fall ist, dann ist es auch kontingenterweise jetzt der Fall. Klingt auch plausibel. Das wäre ja Gegenbeispiel. Gegenbeispiel wäre die epistemische Logik. Wo dieses Box nicht für Notwendigkeit steht, sondern dafür, dass jemand etwas glaubt. Oder dass jemand etwas weiß. In diesem Fall würde man dann eine wichtige Unterscheidung machen können. Man würde sagen, und das wäre genau diese Unterscheidung, wenn man nach rechts der epistemischen Logik, wenn dieses Castle jetzt für Wissen steht, dann ist es eine wichtige Annahme zu sagen, diese Aktion T gibt. Weil wir sagen, wir wollen, wenn jemand weiß, dass Phi der Fall ist, dann ist es eben auch der Fall. Dann gibt es das Phi überhaupt. Wenn das T aber, das Kastel aber für Glauben steht, dann wird die Situation nicht geben. Ja? Weil klarerweise ist dem natürlichen Sprachgebrauch, wenn jemand glaubt, dass Phi der Fall ist, dann folgt daraus nicht automatisch, dass es Phi der Fall ist. Ne? Das ist eben gerade der Unterschied, den man machen möchte zwischen Glauben und Wissen. Man sagt, im Fall von Glauben ist es möglich, aber es ist so, dass das eben falsch ist, was der Glauben. Beim Wissen wird man annehmen wollen, dass es gibt. Also das wäre so ein Beispiel für zwei Anwendungen dieses modalogischen Formalismus, wo in einem Fall das Axiom gibt, in dem anderen nicht. Ja, das wäre ein ähnlicher Fall, impliziert Notwendigkeit, dass etwas notwendigerweise gibt. Also in vielen Fällen würde man sagen, ja, plausibel. Das folgt daraus natürlich dann auch, dass wenn das notwendigerweise gibt, dann gibt es dann notwendigerweise. Und ja, keine beliebig vier sind fast untereinander. Aber es wird natürlich auch da wieder Gegenbeispiele geben. Das wäre ja Gegenbeispiel. Ja, Gegenbeispiel. Wenn dieses. Wir diskutieren viele Beispiele von Modallogiken und werden genügend solche Fälle sehen, wo ich einmal ein Beispiel habe, wo das funktioniert und dann wieder, wo das tatsächlich funktioniert. Aber es ist schon klar, dass man aufgrund dieser Vielfalt von möglichen Axiomen von vornherein fast a priori sagen kann, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man da ein Axiomensystem findet, das jeden Anwendungsfall und jeden denkbaren oder sinnvollen Fall, wo ich Modallogik verwenden kann, abdeckt. Oder das wird eben so sein, dass das Ganze dann zu einer Knochenarbeit wird und dass man einfach in jedem einzelnen Beispielfall die ich überlegen muss, welche Axiome verwende ich, akzeptiere ich und welche nicht. Und das werden wir auch, wenn wir das nächste Mal dann diskutieren, wenn wir uns anschauen, Zeitlogik, systemische Logik, theoretische Logik, nur so die klassischen Beispiele, dann haben wir in jeder einzelnen dieser Logiken ganz unterschiedliche Axiome und wir haben dann auch noch innerhalb dieser Logiken jeweils zig verschiedene Fälle, die diskutiert worden sind. Der eine sagt, bei der theoretischen Logik, da brauche ich dieses Axiom unbedingt und der andere sagt wieder nein, weil gerade dieses Beispiel zeigt mir, dass das Axiom da eigentlich nicht reingehört und so weiter. Also so nach dem Muster, wie das Beispiel nicht verbraucht wird. Man findet Beispiele, die dafür sprechen, Beispiele, die dagegen sprechen. Und was herauskommt, ist klarerweise natürlich nur, es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, einen passenden Formalismus zu finden. Und in dieser Weise muss man einfach alle diese Möglichkeiten eben ins Kalkül fassen. Ja, man kann sie nicht von vornherein auf eine Variante stürzen und sagen, ich bin jetzt ein Fan von S5 und betreibe es bis zu meinem Lebensende nur bei S5. Das ist ja absolut und was das bedeutet. Obwohl, ich bringe das Beispiel ganz bewusst, es gibt wahrscheinlich sehr viele Philosophen, die das nicht jetzt ausgestattet haben. Aber dazu kommen wir später. Also, was heißt es jetzt im Gardex? Im Gardex heißt es, wir können jetzt durch geschickte Kombination verschiedener solcher Axiome verschiedene Logiken erzeugen. Ja? Also, alle diese Logiken basieren auf diesen Minimalannahmen, Regel R4 und Axiom K sind also normale Modallogiken und dann haben wir, also wenn wir zu dem Axiom K das Axiom T dazufügen, bringen wir die Logik T. Wenn wir zu das T und 4 hinzufügen, bringen wir die Logik S4, das ist also eine dieser Logiken, die das hier Lewis schon beschrieben hat. Und wenn wir das T, 4 und B hinzufügen, wobei das B ist auch schon, das B lautet Phi. Die lautet Phi impliziert notwendigerweise, möglicherweise Phi. Dann bringen wir diese Logik S5 unweigerlich. Wie gesagt, ich kann auch so sagen, es gibt da unendliche, überabsehbar große Mengen solcher normalen Modallogiken. Deswegen ist es sinnlos, da jetzt anzufangen, die alle aufzuschreiben. Also das muss ich immer nur auf ganz bestimmte Beispiele stürzen. Also durch Kombination verschiedener solcher Axiome erhält man verschiedene Kalküle für die Modallogik. Und jetzt ist natürlich die Frage, also das ist jetzt, was ich da, was wir jetzt aufgeschrieben haben, also das ist jetzt der dritte Punkt, ich finde sozusagen irgendwie einmal einen Minimalkonsens, von dem ich ausgehen kann, das normalen Modallogiken. Und als viertes überlege ich mir so verschiedene Axiomensysteme, verschiedene Kalküle, auf so syntaktischen Ebene. Das wäre sozusagen so der historische Stand, der bis in die 40er, 50er Jahre hinein gegolten hat. Dieses, den Weg hat sehr wohl im Wesentlichen abgesehen von diesem Begriff der normalen Modallogik schon gegangen. Und das Problem ist aber dann natürlich, dass man jetzt das sieht, man hat einen riesigen Dschungel von verschiedenen Möglichkeiten, von verschiedenen formalen Varianten. Und die Frage ist, wie kann man diese unterschiedlichen Möglichkeiten sinnvoll miteinander vergleichen? Mathematisch, formal miteinander vergleichen. Und es scheint klar, dass man so einen Vergleich nur dann sinnvoll machen kann, wenn es einem gelingt, ebenso wie wir das ja in der klassischen Logik immer gehabt haben, wirklich eine brauchbare semantische Interpretation für diese Modallogik zu bekommen. Und diese semantische Interpretation ist gewissermaßen in zwei Schritten gefunden worden. Der erste Schritt war Kammer, und zwar in dem Buch, das wir schon einmal angesprochen haben, das ist in der Sessie, hat er auch schon einen Vorschlag für Modallogik gemacht. Und zwar hat der Kammer gesagt, okay, ich sehe zwar, da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich schmerze das alles aus und ich schlage mal vor, wir interpretieren Modallogik in einem Sinn oder nehmen ein paar Axiome gelten, andere nicht und sagen, das ist jetzt Modallogik. Und die Idee des Carnap, die zwar natürlich restriktiv ist und daher nicht wirklich abendfüllend, ist aber trotzdem extrem wichtig und suggestiv, weil der Carnap vorhin gesagt hat, der hat gesagt, notwendigerweise Phi gilt für ihn, genau dann, wenn diese Formel Phi in jeder Struktur A erfüllt ist. Ja? Also Phi, Notwendigkeit, ist äquivalent mit Algorithmus. Oder anders ausgedrückt, der Carnap würde da ganz einfach in diesem Fall anstelle des Implikationsteils einen Doppelteil. Das ist nicht das Zeitaxiom, sondern das geregelt. Ich würde einfach sagen, Tautologie ist äquivalent mit Notwendigkeit. Es ist natürlich klar, dass das eine ganze Reihe von Interpretationen ausschließt. Insbesondere könnte man sagen, es ist eigentlich typisch für Carnap, weil der Carnap natürlich, wenn Sie die Zeichnung in Erinnerung haben, die ich das gemacht habe, eigentlich gerade diese Interpretationen aus philosophischen Gründen wieder ausschließen wollen, die sagen, es gibt Notwendigkeit, die nicht definitiv Tautologie. Das war ja sozusagen eine der Hauptideen des Wiener Kreises und der modernen Wissenschaftsgesellschaft, es gibt einfach keine synthetische Modelle a priori. Es gibt keine Notwendigkeit, nicht triviale Notwendigkeit. Deswegen entspricht das, ist also schon mehr als eine begrenzt sinnvolle formale Interpretation der Notwendigkeit, sondern es ist wirklich ein ganz spezifischer und auch typischer Fall, Notwendigkeit zu interpretieren, die man bis heute eigentlich ernst nehmen sollte, weil man ja sagen kann, in bestimmten Situationen, ja, da ist es einfach so, da ist es Notwendigkeit äquivalent mit logischer Gültigkeit. Und diesen Fall schafft der Carnap. Aber klarerweise, als Formalismus oder als logische Interpretation von Notwendigkeit ist natürlich in letzter Konsequenz nicht und absolut nicht ausreichend, weil ich meine, das ist quasi begging the question. Also ich sage, ich habe da 100.000 Möglichkeiten und jetzt liefere ich einen Formalismus für eine Möglichkeit und alle anderen ignoriere ich einfach. Das geht mathematisch. Und Deswegen hat sie, das war das auch nur sozusagen ein wichtiger, aber doch nur ein Schritt in der Entwicklung dieser Modalität. Und der nächste Schritt, der dann gewissermaßen auch der finale Schritt gewesen ist, war dann eine Verallgemeinerung dieses Hadamardschen Konzeptes, die sich Sokrüpte überlegt hat und auch andere, also Gartner-Hütiker und einige andere Philosophen, die ähnliche Ideen in der Zeit auch entwickelt haben, aber Kripke war sozusagen der das auch am besten vermarktet hat, am besten formuliert hat, diese ganzen Ideen. Im Übrigen, die Sie vielleicht kennen, dieses Kripke, das ist ja tatsächlich erstaunlich, der Kripke war, glaube ich, 16 oder 17, diesen ersten Vollständigkeitsbeweis für die Modalllogik, wo in dieser Normismus schon drin steckt, publiziert. Also das ist eine lustige Anekdote, also diesen Aufsatz, den ich an den Professor mit der Frau geschickt habe, der hat, glaube ich, dem ist der Kollege, der 50 oder 60 ist, so eine Geschichte dazu, ja, wunderbar, das muss ich sogar publiziert werden. Und dann hat sich erst herausgestellt, dass der Highschool-Schüler mit 16, 17, die diese Geschichte verfasst hat. Und das ist ja erstaunlich, ich meine, es ist nur eine Anekdote am Rand. Dieser Formalismus sah jetzt folgendermaßen aus, wobei man dazu sagen muss, also, der Kripke hat es in zwei Schritten gemacht. Und diese Publikation, die Logik, die er da präsentiert hat, war eigentlich nur S5, also eine spezielle Frage wiederum. Und dann hat es aber in einer ganz geradlinigen Weise so verallgemeinert, dass man dann wirklich alle normalen Modallogiken in diesem Formalismus beschreiben kann. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir definieren jetzt semantisch einen neuen Begriff von Struktur. Und zwar nennen wir eine modale Struktur. Ein H, das aus einer Menge W von Strukturen besteht und aus einer Relation. Ja. Also das heißt, wir haben eine Menge von Strukturen in unserem klassischen Sinn, so wie wir das in der Aussagenlogik, in der Prädikatenlogik definiert haben. Und zusätzlich zu dieser Menge von Strukturen haben wir eine Relation R über diesen Strukturen. Das heißt, eine Relation, die Beziehungen zwischen diesen Strukturen beschreibt. Und die Definition schaut jetzt folgendermaßen aus. Gegeben so eine modale Struktur, definieren wir jetzt für eine einzelne Struktur A aus diesem WG dass notwendigerweise Phi in diesem A gibt, genau dann, wenn für jede Struktur A' aus B mit R von A', also jede Struktur A', die in diesem R mit A vergleichbar ist, gilt, dass das Phi in dem A'. Ja, das heißt, wir haben eine Menge von Strukturen und über diese Strukturmenge haben wir eine Relation definiert und definieren dann Notwendigkeit als Wahrheit in allen Strukturen, die ich aufgrund dieser Relation von meiner aktuellen Struktur aus erreichen kann. Formal kann das Verschiedenstes bedeuten. Ja, formal kann das Verschiedenstes bedeuten, je nachdem, wie diese Relation definiert wird. Es muss zum Beispiel nicht so sein, nicht zwingend so sein, dass dieses Phi in der Struktur A erfüllt ist. Es gibt genug Beispiele, auch sinnvolle Beispiele von Modallogiken, wo das nicht der Fall ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben da diese möglichen Logiken. Da ist das A und jetzt ist das A nur mit diesen zwei möglichen Welten vergleichbar in R, aber nicht für sich selbst. Also das müsste natürlich auch gelten, wenn es in den R ausmacht. Und dann bedeutet einfach Notwendigkeit nichts anderes, in diesem Fall, als dass das Phi in diesem A' und in diesem A2' passen muss. So können es 100.000 andere Beispiele. Es ist immer aufgrund dieses R für jede einzelne Struktur, die sozusagen unsere aktuelle Welt repräsentiert, unseren monetären Zustand, anschaulich gesprochen, ist eine Menge von anderen Strukturen definiert, die irgendwie mit diesem Zustand vergleichbar sind, die irgendwie durch diesen Zustand definiert sind, warum auch immer. Ja, das ist die Frage. Und Notwendigkeit bedeutet einfach Wahrheit in diesen durch die Relation definierten Strukturen. Nicht zwingenderweise auch in der ursprünglichen Struktur A. Also das ist einmal nur zum Verständnis dieses Formalismus der modalen Logik. Ja, ein klassisches Beispiel wäre natürlich, und das Beispiel wird oft diskutiert, der Sonderfall dann, wo ich also, wo es einfach so ist, dass dieses R so definiert ist, dass einfach alle möglichen Welten, die in diesem W drinnen sind, miteinander vergleichbar sind. Das wäre. Das ist zumindest ein typischer Fall dieser Standardlogik ist. Ich habe alle Logiken, die da drinnen sind, sind miteinander vergleichbar. Und dann bedeutet natürlich Notwendigkeit im Sinne dieser Definition nichts anderes, also so ein Sonderfall S5, bedeutet dann natürlich nichts anderes als Wahrheit in allen möglichen Welten. Ja. Ja, ich höre es nicht auf W hin, weil ja, das finde ich nicht in allen möglichen Welten und W der Fall ist, aber das heißt, W könnte nur zusätzlich in Teilmengen von möglichen Welten zerteilt sein, aber das kann das Geld noch vergessen. Entscheidend ist, dass bei diesem S5 eben eine Gruppe von möglichen Welten definiert sein muss und für jede einzelne Struktur aus dieser Gruppe ist Notwendigkeit immer definiert als Wahrheit in allen Strukturen. Und das ist natürlich ein schon naheliegendes Konzept für Notwendigkeit in diesem klassischen metaphysischen Sinn. Ich habe da eine Menge von möglichen Alternativen, wie die Welt sein könnte und Notwendigkeit bedeutet einfach, dass es in allen diesen Varianten. Das ist der Grund, warum dieses S5 relativ oft herangezogen wird. Also das ist gleich ein Vorgriff sozusagen. Wichtig ist jetzt, damit wir das besser verstehen können, wie das Zusammenhang ist zwischen Thematik und Syntax, brauchen wir jetzt natürlich, also weiß nicht, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen zu diesem. Also das ist eigentlich das, ist die Definition von Notwendigkeit, wie wir reden werden. Und wo eigentlich auch schon alles drinnen steckt, was ich da dann machen und sagen darf und so weiter. Das ist ja doch eigentlich ziemlich simpel und einfach von Definition. Ich brauche zusätzlich diese duale Struktur, die dann irgendwie mit dem Reden oder einer Relation bestehen kann und so weiter, diesen semantischen Notwendigkeitsbegriff definieren. Was man jetzt natürlich zusätzlich noch braucht, ist wiederum der Begriff der Gültigkeit. Genauso wie wir im Fall der klassischen Logik immer Gültigkeit definiert haben als Wahrheit in allen Strukturen. Ja? Oder logische Folgerung als logische Folgerung und alle Strukturen. Müssen wir jetzt da im Kontext dieses zu modalen Strukturen relativierten, wieder zu modalen Strukturen relativierten Semantik, diesen Gültigkeitsbegriff natürlich neu definieren. Und da kriegen wir jetzt, streng genommen, drei Varianten von Gültigkeit. Die erste Variante, also die lokale Variante, wäre Gültigkeit Gültigkeit als Wahrheit in allen möglichen Welten aus diesem G. Ja? Also praktisch Gültigkeit in einer einzelnen modalen Struktur. Die zweite Variante wäre dann Gültigkeit in allen modalen Strukturen aus einer bestimmten Klasse von modalen Strukturen. Aus einer bestimmten Klasse A von modalen Strukturen. Aus diesem Begriff werden wir meistens verwenden, indem wir einfach sagen, zum Beispiel S5 ist eben Gültigkeit oder unser Vorgang aufgrund von allen modalen Strukturen, diese Relation R, die da drinnen ist, eine Äquivalenzrelation. Und dann haben wir noch einen dritten möglichen Gültigkeitsbegriff, sozusagen der stärkste. Also als Gültigkeit bedeutet einfach Gültigkeit überhaupt in allen modalen Strukturen. Aber wie gesagt, wichtig ist für uns dieser zweite Begriff, wo diese Gültigkeit auf eine bestimmte Klasse von modalen Strukturen eingeschränkt wird. Und aufgrund dieses Gültigkeitsbegriffs kann man sehr schön diese unterschiedlichen Kalküle der Modallogik semantisch interpretieren. Wie funktioniert das jetzt? Funktioniert folgendermaßen. Ich schaue mir jetzt solche Kalküle an. Also, ja, das heißt schlecht, dass ich das gewusst habe. Also, der Kalkül K, das wäre also der Kalkül der normalen Modallogik ohne zusätzliche Annahmen. Der Kalkül T, das wäre dieser Kalkül, wo ich die Desaktion T zu dem K dazufüge. Der Kalkül S4, ich male das nochmal auf, das ist ja nicht so. Wenn dann dieses K, T, 4 und S5, wäre der Kalkül, wo ich K, T, 4 und 5, wo ich diese Funktion. So, und jetzt kann man folgendes sagen. Ich nehme jetzt so ein Kalkül her und versuche dann aufgrund der Ordnungseigenschaften solcher modaler Strukturen diesen Kalkül festzumachen. Das heißt, ich versuche für diesen Kalkül eine Klasse von modalen Strukturen zu finden, wo dieser Kalkül dann vollständig ist. Und dieser Kalkül mir genau alle logische Folgerungen, die in diesem Sinn definiert sind, ableitet. Und das lässt sich eben für ganz viele Modallogiken lässt sich das leisten. Beispielsweise kann man für den Kalkül K folgendes sagen. Also Ableitbarkeit in K ist äquivalent mit Gültigkeit in allen modalen Strukturen. Keine Restriktion hinsichtlich der Art und Weise, wie diese Relation R gestaltet sein wird. Also im Prinzip Gültigkeit im Sinne von 3. Also ich lege keine Restriktionen für die modale Struktur fest, wurscht, wie die Relation gestaltet ist. Ich nehme alle Strukturen, modale Strukturen her. Und wenn jetzt das gültig ist in allen modalen Strukturen, dann ist es gültig im Sinne von K. Gültig im Sinne von T bedeutet dann, das lässt sich alles zeigen. Also wenn Sie dann in dieser Lehrbuch reinschauen, dann finden Sie die Beweise, die dann schrittweise zeigen, dass tatsächlich eine Vollständigkeitseigenschaft gegeben ist. Für T ist die Voraussetzung die, dass die Relation R zwischen den möglichen Welten reflexiv sein muss. Ja? Also das ist gültig nur in den modalen Strukturen, genau in den modalen Strukturen, wo diese Relation eher reflexiv ist. Das bedeutet Reflexivität. Reflexivität bedeutet, Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn das sehr eingreifend klingt, auch am Anfang des Stichwort drinnen, wenn etwas in einer Relation nur für sich selbst gilt. Bei dem S4 muss diese Relation reflexiv und transitiv sein. Transitiv bedeutet, wenn er x, y gilt und er y, z, dann gilt auch er x, z. Ja, transitiv übertragbar. Muss übertragen werden können, wenn es sich hier einbiegen kann, dann gilt es auch jedenfalls. Und bei S5 ist es eine Äquivalenzrelation. Er ist eine Äquivalenzrelation. Können Sie nachlesen, das ist reflexiv, transitiv und symmetrisch. Wie ich vorher schon dargestellt habe, ist das immer, es ist eine Relation, die für alle Elemente einer bestimmten Menge von Objekten jeweils gibt. So, jetzt haben wir diesen Zusammenhang. Wie gesagt, wir können natürlich diese Beweise nicht führen, aber diese Beweise finden Sie in jedem Lehrbuch. Wichtig ist für uns, dass es einfach möglich ist, solche Zusammenhänge herzustellen. Wir sehen, wenn wir da die Eigenschaften definieren auf der Ebene des Kalküls, dann finden wir in aller Regel dazu äquivalente Eigenschaften auf der Ebene der Semantik. Und das ist genau das, was wir wollen. Das ist genau das, was wir auch schon in der klassischen Logik, beziehungsweise auch in der Logik höherer Stufe immer gesucht haben. In Logik höherer Stufe haben wir das über diese Henkel-Strukturen gefunden. Und in dem Fall finden wir das über bestimmte Ordnungseigenschaften, die wir für diese modalen Strukturen festsetzen. Oder anlegen. Jetzt natürlich die Frage, eine wichtige Frage, wir werden das nächste Mal noch wesentlich genauer darauf eingehen, wo wir dann diese Anwendungsbeispiele diskutieren. Was bedeuten jetzt diese Ordnungseigenschaften philosophisch? Also wir haben im Fall des Kalküls zumindest ein Beispiel kurz erwähnt, das uns sozusagen zumindest einen Hinweis darauf gegeben hat, dass es da philosophisch relevante Interpretationen gibt. Stichwort Glauben und Wissen. Also wir haben da zwei unterschiedliche Möglichkeiten, so ein Kalkül aufzubauen. Die eine Möglichkeit scheint dem Wissenskonzept zu entsprechen, der andere dem Glaubenskonzept, wenn wir das so weglassen, wie gesagt schon. Jetzt wäre die Frage, was bedeuten jetzt diese Ordnungseigenschaften philosophisch? Und auch da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man sich das überlegen kann. Also das naheliegendste Beispiel, ich weiß, vorläufig nur das alleine erinnern, wäre zu sagen, dass diese Transitivitätseigenschaften eine ganz klassische philosophische Interpretation hat, nämlich im Zusammenhang mit der Zeit. Also wie Sie sich vorstellen, Zeitlogik, das werden wir das nächste Mal dann wieder diskutieren, eine Logik, wo die möglichen Welten, von denen wir reden, nichts anderes sind als unterschiedliche zeitliche Zustände eines Universums. Dann müsste natürlich in dem Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Notwendigkeitsoperator interpretieren als nicht ist notwendigerweise wahr, sondern ist wahr in allen zukünftigen Zuständen, interpretieren es als wahr in allen zukünftigen Zuständen, dann müsste das natürlich so sein, dass wir da Transitivität gewährleisten. Diese diese zeitliche Ordnung des Universums muss auf jeden Fall transitiv sein. Also das wird eine Grundeigenschaft sein von einer zeitlichen Ordnung. Weil wenn ein Zustand A vor einem anderen Zustand A' ist und ein Zustand A' vor einem anderen Zustand A2' ist, dann muss natürlich auch das A vor dem A2' sein. Das ist eigentlich trivial, kann man sagen. Ist aber eben, weil es trivial ist, ein sehr gutes und sehr wichtiges Beispiel dafür, wie man eine so eine ganz bestimmte semantische Ordnungseigenschaft auf ein ganz bestimmtes Beispiel einer Modallogik umlegen kann. Also Transitivität ist eine Eigenschaft, die man in jeder Zeitlogik natürlich immer fordern würde. Sozusagen aus moralischen Gründen. Das ganz evident ist, dass die zeitliche Ordnung transitiv sein kann. Das heißt, wir können uns jetzt, und so schaut eigentlich auch dann die Alltagsarbeit des Modallogikers aus. Man kann versuchen, auf der Ebene des Kalküls, auf der Ebene der Axiome, vernünftige Interpretationen zu finden. Man kann versuchen, auf der Ebene der semantischen Eigenschaften, der Ordnungseigenschaften einer Modalstruktur vernünftige Interpretationen zu finden. Und dann gewissermaßen schrittweise eine passende Modallogik für einen bestimmten Fall zu finden. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Also was wir jetzt beschrieben haben, ist der Zusammenhang zwischen der syntaktischen Seite der Modallogik, Kalkül, Syntax und ihrer semantischen Seite. Dieses Begriffs der modalen Struktur. Jetzt das nicht im Detail ausführen, mit dieser Skizze da auf Seite 86, aber was Sie da sehen, ist, dass es sich hier, dass das sozusagen ein strukturierter Aufbau ist. Ja? Sie können da zu einer, also wenn Sie eine klassische Logik haben, Sie fügen die Regel R4 und das Axiom K dazu, dann würden Sie K. Und dann nur K. Und da können Sie dann durch das Hinzufügen von zusätzlichen Axiomen, können Sie jeweils unterschiedliche Logiken basteln. Ja? Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass wenn man da auf einer Linie raufgeht, dann gehört jedes Axiom, das auf der Linie drauf ist, zu der jeweiligen Logik, die man da erreicht, irgendwo jeweils dazu. Und sozusagen die in diesem Sinn verstanden stärkste, nicht triviale Logik ist das S5. Ja? Wenn ich zu diesem S5 noch zusätzliche Axiome hinzufügen möchte, dann trivialisiere ich diese Logik automatisch. Es gibt dann irgendeine Logik, wo ich nur mehr Tautologien drin habe. Oder wo alles nicht ähnlich ist. Ja? Das sind diese Logiken Trieb und Wer. Ich glaube, wir müssen das nicht in Details diskutieren, ich finde das philosophische Verständnis nicht so wichtig ist. Wichtig ist für uns, dass es da eben so eine quasi sukzessive Beziehung gibt. Ich habe die schwächste Modallogik, die ich kriege, die schwächste normale Modallogik, die ich kriege, wenn ich da dieses K hinzufüge, und die stärkste normale Modallogik, die nicht die Modallogik nicht trivialisiert, weil dann ist es jetzt schon. Und ja, dann wissen wir eh schon am Ende, was wir das nächste Mal dann machen werden, ist, wir werden dann diese Beispiele diskutieren, also die wichtigsten Beispiele der Modallogik, der Zeitlogik, der chemischen Logik, der quantischen Logik. Wir werden vorher allerdings jetzt noch ein bisschen so philosophische Überlegungen anstellen, nämlich insbesondere, was ja auch in den letzten Jahrzehnten rausgeht, ist ein Begriff der möglichen Welt. Ja, vielleicht können Sie jetzt auch vorher an der Kurve überlegen, was heißt eigentlich dieser Begriff, gerade der Begriff der möglichen Welt, ja, etwas Genau, das war das nächste Mal diskutiert. Das ist die erste Frage, die wir uns beantworten müssen. Also das, man soll sich wirklich mal darüber Gedanken machen. Ich schade, das zu sagen, es gibt mögliche Menschen, wie David Lewis das zum Beispiel gemacht hat. Das ist also unabhängig von der Modallogik eine sinnvolle Diskussion. Ja, wir haben uns das nächste Mal. Thank you.